SRF 1.
SRF 1.
Willkommen zum Zwischenhalt auf SRF 1 mit dem Joschi Kühne. Wir schauen zuerst einmal in die Weihnachtskrippe. Machen Sie sich ja schnell ein Bild davon. Da haben wir Maria, Josef, da haben wir das Krippli und dann haben wir noch ein bisschen Stroh, Sterne und vielleicht noch die drei Könige. Und dann hat es doch noch Viecher umeinander. Ein Esel, ein Ochs und manchmal sogar ein Elefant. Also, wir machen auch noch einen Besuch beim Islamischen Zentralrat Schweiz. Nach der Minarett-Initiative 2009 ist der Verein ja seinerzeit in allen Munden gewesen. Momentan, jetzt ist es ruhiger geworden drum. Gehen wir zur Weihnachtskrippe. Haben Sie die schon aufgestellt mit allen Figuren, die dazugehören? Und da werden wir doch jetzt genau wissen, was denn ist mit den Tieren, die sie in der Krippe hat. Judith Wipfler erzählt es im tierischen Zwischenhalt.
Ja, es hat ihn tatsächlich gegeben, den Weihnachtselefant. Die älteste Darstellung von einem Elefant, wo das Jesuskind besuchen, stammt aus dem Jahr 500. Der Elefant kommt zusammen mit den drei Magiern aus dem Morgenland. Man sagt ihnen auch die Heilig Drei König. Der Weihnachtselefant bringt eine gewisse Exotik und Pracht in den Stall rein. Ähnlich wie die Dromedare. Liest man in der Bibel die Weihnachtsbericht, liest man nicht von all diesen Tieren. In der Evangelie ist nur von den Herden auf den Feldern dreht. Sonst kommt überhaupt kein Tier vor, kein einziges. Schon gar keine Weihnachtskatz. Die Weihnachtskatz ist eine Erfindung aus dem Mittelalter. Die Künstler, die eine Büsse neben die Krippe gezeichnet haben, wollten damit ausdrücken, dass die Geburt von Jesus so wundersam leicht, rasch und schmerzfrei gewesen wie eine Katzengeburt. Auf ein paar Bilder tut die Katz auch Ratten verscheuchen. Ein Symbol vom Sieg vom Guten über das Böse. Jetzt aber gleich noch etwas von Ochs und Esel. Sie sind die ersten Tiere, die in Weihnachtsdarstellungen vorkommen. Die älteste sieht man in Stein gehauen auf einem christlichen Sarkophag aus dem 3. Jahrhundert. Ochs und Esel gehen auf ein Bibelzitat zurück. Ein Vers, der durchaus polemisch gemeint war. So heisst es beim Prophet Jesaja:
Der Ochse kennt seinen Besitzer und der Esel die Krippe des Herrn. Israel hat nichts erkannt. Uneinsichtig ist mein Volk.
Mit dem störrischen Volk ist natürlich das Judentum gemeint gsi. Seit ich das weiss und auch weiss, wie bös das gemeint gsi ist, finde ich Ochs und Esel nicht mehr so herzig und schon gar nicht so friedlich. Hey no, es gibt ja noch andere Viecher rund ums Jesuskind. In den letzten 100 Jahren sind sogar neue dazugekommen. Karpfenfisch, Teddybären, Rentier mit roter Nase oder ohne. Sehr unbiblisches Personal kommt aus der modernen Lebenswelt und von der Industrie. Von Firma Steif bis Coca-Cola, wo Rentier und Santa Claus erst so richtig populär gemacht haben. Aber das ist eine ganz andere Weihnachtsgeschichte.
Buh, buh, kann man da nur noch sagen. Tier ist alles, was kreucht und fleucht. Und wie war es mit der Arche Noah gewesen? Da sind doch von jeder Tierart zwei drauf gewesen. Also haben wir noch einen Haufen Platz und Haufen Ideen. Für das, was Platz hat in der Krippe. Die Hauptsache ist, es kommt von Herz.
Thank you.
der Zwischenhalt auf SRF 1 am, jetzt muss ich ganz rechnen, 7 Minuten über 6:30. Wir kommen zum Zentralrat islamischen Zentralrat in der Schweiz. Der Aufschrei war nicht mehr so laut wie auch schon zu der Jahresversammlung vom letzten Wochenende. Hat der islamische Zentralrat der Schweiz einen Redner aus Saudi-Arabien eingeladen, der scheinbar frauenfindliche, homophobe und israelkritische Meinungen vertritt. Der Zentralrat hat das zwar nicht gelten, aber trotzdem hat der Prediger kein Visa für die Schweiz bekommen. Der Schweizer Medien ist das aber nur eine Randnotiz wert gewesen. Auch eine Ankündigung, dass der Zentralrat nächstes Jahr eine eigene Fernsehstation lancieren will, ist von der breiten Öffentlichkeit nicht wahrgenommen worden. Vor ein paar Jahren war das noch anders gewesen. Ein paar Mitglieder hat man in jeder Zeitung können sehen. Der islamische Zentralrat gibt es aber auch heute noch. Antonia Moser hat die Organisation ein bisschen genauer angeschaut.
Der Kasim Ili ist einer der prominenten Vertreter des islamischen Zentralrats. Er war der Pressesprecher und war viel in den Medien präsent. Er ist aufgefallen, wegen seiner Meinungen, aber auch wegen seinem Äußeren. Sein Bart und seine Kleider waren vieles Thema. Das Interesse an ihm und vor allem am Zentralrat der Medien sei jetzt aber nicht mehr so gross, bestätigte Kasim Ili.
Wenn man zurückschaut, bis Anfang 2010, wo die ersten sehr übersteuerten, hysterischen Berichterstattungen angefangen haben, wo der Direktor vom Bundesamt für Migration, Alain Dubois, uns mit RAF-ähnlichen Strukturen verglichen hat, denke ich, hat sich die Art von Aggressivität in dem öffentlichen Diskurs schon sehr stark geleitet und entspannt. Und heute redet man vielleicht eher ein bisschen von wertekonservativ und damit können wir eigentlich einiges besser leben.
Angefangen hat alles im Jahr 2009 mit der Abstimmung über die Minarett-Initiative. In der Debatte, wo deren Abstimmung vorausgegangen ist, sind die Muslime plötzlich zum Thema geworden. Die Muslime selber haben da zuerst nicht gewusst, wie sie mit dem umgehen sollen.
Die aktiveren muslimischen Kreise hat sich natürlich grosses Befremden über die Art und Weise geregt, wie der Islam im Zug der Anti-Minarett-Debatte öffentlich dargestellt worden ist. Man hat sich ein bisschen gefragt, von muslimischer Seite her, warum gibt es eigentlich keine kohärente, schlagkräftige Reaktion? Warum kann niemand für den Islam einstehen? Als Individuum ist uns klar gewesen, man hat kaum eine Chance, in der Öffentlichkeit sich Gehör zu schaffen, um sich die Sichtweise einzubringen, am Diskurs teilzunehmen. Und aus dieser Situation heraus hat sich dann halt einfach eine Handlungsnot eigentlich ergeben. Und man hat sich entschieden, also eine direktdemokratische Basisorganisation zu gründen, wo allen Muslimen die Möglichkeit gibt, an dem gesellschaftlichen Diskurs teilzunehmen.
Die Abstimmung ist jetzt aber lang vorbei. Die Schweiz hat ja gesagt, es dürfe kein Minarett mehr gebaut werden. Der Zentralrat gibt es aber noch immer. Es sind mehr Mitglieder dazugekommen und der Zentralrat hat seine Angebote ausgeweitet.
Mitglieder vom Islamischen Zentralrat, die sind so divers wie auch sein Programm und seine Dienstleistungen. Die einen fühlen sich angesprochen durch Aktivitäten im Bereich Freizeit, Unterhaltung. Andere nutzen eher administrative Dienstleistungen, wie etwa die Vermittlung bei Konflikten mit Schulbehörden oder wenn der Rechtsauskunft. Und wieder andere brauchen einfach zum Beispiel ein Konversionszertifikat für eine Heirat. Viele mehr aber fühlen sich sicher auch durch selbstbestimmte öffentliche Auftreten vom Zentralrat in der Öffentlichkeit repräsentiert.
Die Herkunft ist dabei unwichtig. Das ist auch genau das Neue am Islamischen Zentralrat. Zum ersten Mal haben sich Muslime unabhängig von ihrer Herkunft organisiert und das in der ganzen Schweiz. Andere muslimische Vereine gehen meistens nach der Herkunft. Es gibt einen bosnischen muslimischen Verein oder einen türkischen muslimischen Verein. Das bestätigte Jürgen Endres, der Religionswissenschaftler, forscht an der Universität Luzern und hat sich im Rahmen seiner Studie immer wieder mit dem Islamischen Zentralrat Schweiz beschäftigt.
Was vielleicht wirklich ein großer Unterschied ist, ist, dass er eben da steht und sagt, wir verstehen uns multiethnisch. Das heißt, über sprachliche Grenzen hinweg, über Grenzen der Herkunftsländer hinweg, eben diesen Vertretungsanspruch nun für alle Muslime in der Schweiz formuliert.
Den könnte man also kurz sagen, der Islamische Zentralrat Schweiz sei ein Verein für alle Muslime in der Schweiz. Die Definition greife ich aber zu kurz, findet der Jürgen Endres.
Ich glaube, es ist gar nicht einfach zu sagen, was der Islamische Zentralrat dann tatsächlich für ein Verein ist. Ich glaube, man muss dabei unterscheiden zwischen dem, was er sein möchte und dem, was er auch tatsächlich ist. Ich denke, was er sein möchte, ist sicher eine Basisorganisation für alle Muslime in der Schweiz. Tatsache ist aber, dass lediglich ein ganz kleiner Anteil der in der Schweiz lebenden Muslime sich dem Islamischen Zentralrat auch tatsächlich angeschlossen hat.
Der Islamische Zentralrat ist zwar der grösste muslimische Verein in der Schweiz, aber eben doch nur eine Minderheit der Muslime in der Schweiz sind auch Mitglied. Auf jeden Fall ist der Zentralrat der auffälligste Verein.
Ich denke, dass der Islamische Zentralrat sicher viel provozierender und provokanter auftritt, als es die anderen muslimischen Vereinigungen in der Schweiz tun. Und ich denke, dass er das sicher auch sehr bewusst tut, weil er damit natürlich eben auch für Aufmerksamkeit sorgt und eben auch Resonanz in den Medien findet.
Das ist in der letzten Zeit aber zurückgegangen. Die Vorwürfe, dass der Zentralrat gefährlich sei und die Sicherheit der Schweiz bedrohe, hört man nicht mehr so viel. Auch der Jürgen Endres von der Universität Luzern gibt da eine Entwarnung. Gefährlich sieht der Zentralrat sicher nicht.
Ja, ob der Islamische Zentralrat der Schweiz wirklich gefährlich ist, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich denke, man kann ihn sicher als konservativ bezeichnen, sicher eben auch als provozierend. Aber soweit ich das überblicken kann, spielt sich das alles im Rahmen der Legalität ab.
Zur Frage, wer ist der Islamische Zentralrat der Schweiz? Antonia Moser im Zwischenhalt.
Thank you.
12 Minuten vor 7 Uhr SRF 1 mit dem Zwischenhalt. Wir kommen zu den Glocken, und zwar von Leibstadt im Kanton Aargau, die katholische Kirche. Haben Sie gewusst, dass die Einheimischen von Leibstadt zu ihrem Wohnort Leubstedt sagen? Der Ortsname Leibstadt rührt für uns natürlich in erster Linie das Bild von einem gigantischen AKW-Kühlturm in Erinnerung, der fast ununterbrochen seine weiße Dampffahne an den Himmel schickt. 1984 ist das Projekt definitiv ans Netz gegangen und ist seither bei weitem der wichtigste Arbeitgeber und Steuerzahler in dieser Gemeinde. Die Stromproduktion deckt etwa ein Siebtel vom jährlichen Verbrauch in der Schweiz. Die heutige Gemeinde Leibstadt ist 1866 entstanden, auf einen Beschluss hin von der vom Regierungsrat und Kantonsparlament durch die Vereinigung von Ober- und Unterleibstadt. Die dortmalige Grenze ist als absolutes Kuriosum sogar mitten durch den Hauptturm vom Schloss Bernau gegangen. Das kirchliche Leben von Leibstadt hat sich hauptsächlich im Schloss, im Schoss von der katholischen Kirche abgespielt. Kurz vor 1879 hat ein Grossbrand im Dorfkern von Leibstadt gewaltige Schäden angerichtet und so ist man dann auch zur heutigen Pfarrkirche gekommen. 1891 geweiht zu Ehren vom heiligen Fridolin. Im schlanken, frontalen Eingangsturm oben hängen 5 Rütschi-Glocken. Die älteste ist die kleine Wetterglocke und dort auf findet man den Spruch: Herr, unser Gott, du bist unsere Zuflucht für und für. Thank you. das Glied von der katholischen Kirche St. Fridolin von Leibstadt im Kanton Aargau zum Schluss vom heutigen Zwischenhalt. Morgen auf SRF 2 bringt die Redaktion Religion zwei Sendungen. Morgen um 8 Uhr Blickpunkt Religion, also da haben wir es nochmal vom Islamischen Zentralrat in der Schweiz. Und um 8:30 Uhr dann Perspektive Religion im Jahr 2012. Die Redaktion Religion schaut zurück auf das ereignisreiche Jahr, auch in Sachen Themen Religion, mit vielen Interviews, die sie geführt haben, ein persönlicher Rückblick von der Redaktion Religion auf SRF 2. Kultur, morgen um 8 Uhr bis um 9 Uhr. Blickpunkt Religion und Perspektive. Thank you. Gigi, Going Home da auf SRF 1.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.